Was muss das für eine Volksfeststimmung gewesen sein? Besser als jedes Fest, was wir kennen. Menschen, wir haben es eben kurz in dem Trailer gesehen, mit Palmwedeln in der Hand. Super Stimmung. Es ist gespannte Vorfreude auf das, was kommt, weil sie haben ja auch schon so lange gewartet. Die Menschen, auf die Jesus trifft, als er nach Jerusalem einzieht, sie kennen alle Verheißungen. Sie wissen, dass irgendwann ein Retter kommen wird, ein Messias, jemand, der sie aus aller Not und allem Leid befreien wird. Und diese ganze Anspannung, dieses ganze Warten über 500 Jahre, 1000 Jahre, 1500 Jahre bricht jetzt in Jubel und Freude aus. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf etwas gewartet, sehnsüchtig gewartet habt. Mein Sohn wird dieses Jahr 9 und er hat am 27.06. Geburtstag und er wartet jetzt schon. Und ich freue mich schon auf seine strahlenden Augen am 27., wenn er morgens aufwacht und weiß, er hat Geburtstag. Aber das ist ja kein Vergleich zu dem, auf was das Volk hier wartet. Sie kennen die Verheißung, es wird ein Messias kommen. Sie kennen das, was wir heute als Altes Testament bezeichnen. Dort steht geschrieben, es wird irgendwann einer kommen, der wird euch frei machen, ganz frei, als Volk, befreien, sodass ihr endlich wieder leben könnt, sodass ihr endlich wieder Leben in Fülle habt. Und all das entlädt sich an diesem einen Moment. Die Volksmenge jubelt. Sie sagen, endlich ist er da, endlich ist er da, dieser Messias. Endlich werden wir als Volk befreit. Jetzt wird alles anders. Jesus wird als König kommen und er wird die Römer vertreiben. Jesus wird als König kommen, als Messias und er wird uns als Volk wieder zusammenbringen und zur Nummer 1 auf der ganzen Welt machen. Endlich können wir uns wieder Gott nahen, ganz und frei. Endlich ist er da, dieser Messias. Und sie jubeln und sie streuen ihm Palmzweige hin, denn so ist es im Alten Testament auch angekündigt, dass sie das zu tun haben, damit sich die Verheißung erfüllt. Alles ist tippitoppi in Ordnung und das ganze Volk wartet eigentlich nur drauf, wann geht's endlich los? Jetzt kommt Jesus, jetzt kommt der Messias los, jetzt wird hier aufgeräumt. Und nur wenige Tage später, da ruft dieselbe Volksmenge, als Pilatus sie vor die Wahl stellt, wen soll ich freilassen, einen Verbrecher oder Jesus, in Klammern, den ich auch als Verbrecher sehe, wen soll ich freilassen? Und die ganze Menge ruft, nimm den anderen. Und Jesus, kreuzige ihn. Dieselben Menschen, die ihm zugejubelt haben, so lesen wir in der Bibel, sagen 5 Tage später, töte ihn. Und ich frage mich, was ist da passiert? Gut, im Trailer haben wir schon so einige Momente bekommen, einige Ideen bekommen, was da wohl passiert ist in diesen Tagen. Was muss passieren, damit man von einem König zu einem Verbrecher wird? Warum ist das so? Ich habe mir diese Frage gestellt und auch die Frage gestellt, was das mit uns und was das mit mir zu tun hat. Weil mich diese Frage einfach drängt, wie kann sowas so schnell passieren? Und ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, wie unser eigenes Erwartungsmanagement ist, unsere eigenen Erwartungen. Das Volk, was Jesus zujubelt, hat eine Erwartung an Jesus. Sie kennen das Alte Testament, ich habe das eben dargestellt, es wird der Messias kommen und er wird sie frei machen. Und ihre Erwartung ist, dass diese Menschen Jesus als ihren Befreier sehen, als den Retter, als König und ganz besonders als Befreier von der römischen Herrschaft. Und ihr ganzes Verlangen war danach, dieses ganze Volk, es atmet danach, endlich befreit zu werden. Alle Religion ist darauf ausgerichtet, auf diesen Messias, dass er irgendwann kommen wird und wieder ihn möglich machen wird, Gott zu sehen und frei zu machen. Sie haben so alle Jesus-Worte, alle Messias-Worte gekannt und inhaliert und eingeatmet, zum Beispiel in Jesaja. Aber sie haben auch ganz viel ausgeblendet. Sie kennen die Jesaja-Verheißung, wo davon geredet ist, dass ein großer König kommen wird und sie befreien wird. Was sie anscheinend nicht gelesen haben, ist im selben Jesaja-Kapitel das Wort, dass der da kommt, leiden wird. Dass er geschlagen werden wird, dass er einer der Niedrigsten sein wird unter der ganzen Menschheit und so Wunden erleiden wird, dass sein Angesicht sehr hässlich anzuschauen ist. Das haben sie vielleicht gelesen, aber in dem Moment total ignoriert. Das Kreuz, das Leiden Jesu passt in diesem Moment einfach nicht in ihre Vorstellung hinein. Es passt nicht hinein, was nicht hineinpassen soll. Wir springen in die Neuzeit. Die Psychologie kennt dafür tatsächlich einen Begriff. Dass etwas nicht in unsere Vorstellung hineinpasst und deswegen von uns unwissentlich einfach ignoriert wird. Das nennt sich Confirmation Bias. Okay, das ist so ein neumodisches Wort, ja, auf Englisch Confirmation Bias. Es heißt Bestätigungsfehler. Was meint das? Der Bestätigungsfehler ist ein Begriff aus der Kognitionspsychologie, der unsere Neigung bezeichnet, Informationen so zu ermitteln, auszuwählen und zu interpretieren, dass diese die eigenen Erwartungen stützen und bestätigen. Nochmal, was meint das? Wir Menschen sind so gestrickt, dass wir unsere Informationen so sammeln, so bewerten und so zur Anwendung bringen, dass sie unsere eigenen Erwartungen bestätigen. So wie die Menge. Sie haben den großen Befreier von der römischen Herrschaft erwartet. Also bekommen sie ihn auch, zumindest für den einen Tag. Sie haben erwartet, dass der Messias genauso kommt, in Pracht und Herrlichkeit. Und deswegen können sie ihn auch nur so sehen. Diese Bestätigungsfehler, wir Menschen laufen ganz viel mit diesem Bestätigungsfehler herum. Und das ist, die Psychologie sagt, wir können da gar nichts gegen tun. Ein paar einfache Beispiele. Ich habe mir ein neues Auto gekauft. Das Auto, also das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, ich habe mir gerade kein neues Auto gekauft. Das Auto ist silber und von irgendeiner Marke, Mercedes. Das Auto ist silber und Mercedes. Und auf einmal stelle ich mir die Frage, ah, war das ein guter Kauf? Und meine innere Kognition achtet dann, das macht das automatisch, auf der Straße drauf, war das ein guter Kauf? Wenn es ein guter Kauf war, kaufen viele Leute das Auto. Also silberner Mercedes, wo sehe ich die? Und auf einmal fahren durch die ganze Welt ganz, ganz viele silberne Mercedes, weil ich mich bestätigt haben muss oder will. Ja, das ist ein Confirmation Bias. Dieser Confirmation Bias, er begleitet uns Menschen. Und wir sehen ihn da am Volk. Es ist ein Confirmation Bias, es ist ein Bestätigungsfehler. Und das erleben wir hier auch in der Gemeinde. Ein Beispiel aus der neueren Zeit. Wir haben, Loll und ich haben letzte Woche die Grundwerte der Gemeinde vorgestellt und wie wir uns die zukünftige Gemeindeleitung vorstellen können. Und wir haben ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen. Danke dafür. Und die Rückmeldungen waren so verschieden, wie wir Menschen verschieden sind. Da sagen die einen, total super, dass ihr als hauptamtlichen Team jetzt endlich mal vorangeht. Während die anderen sagen, boah, eigentlich ist die Gemeinde hier doch basisdemokratisch, warum seid ihr so vorangehend? Manche sagen, ey, bei dem Begriff Willkommensgemeinde, da kriege ich sofort Plack, das kann ich nicht mehr hören. Andere sagen, oh, dass ihr Willkommensgemeinde den Begriff auch so gesagt hat, super, endlich hat es mal jemand ausgesprochen. Wir sagen, oh, das ist total cool, dass ihr drei Punkte habt, die sich gegenseitig ergänzen, Spiritualität, Vielfalt und Partizipation. Andere sagen, warum habt ihr Spiritualität als zweites genannt? Das ist doch das Wichtigste der Gemeinde, dass wir an Jesus glauben. Und alle diese Rückmeldungen, sie sind wahnsinnig wertvoll, aber ich merke, dass sie sehr geprägt sind von unserem Sein. Was mir wichtig ist, das will ich auch als Wichtigsten genannt haben. Und all das, was ich höre, bewerte ich automatisch danach, wie ich vorgeprägt bin. Das geht nicht nur da so, sondern das geht tatsächlich auch in ganz vielen Bereichen unserer Gemeinde und tatsächlich auch beim Bibellesen. Ich lese Bibelstellen so, wie sie meiner Selbstbestätigung am besten zuträglich sind. Ich lese die Bibel so, dass sie mich am meisten möglichst meine eigene Meinung bestätigt. Das bekenne ich hier offen. Das ist einfach so, weil ich als Mensch so gestrickt bin. Und so kommen wir auch zu unterschiedlichen Erkenntnissen in der Bibel. Manche, denen ist die Liebe Gottes total wichtig. Und wenn man die Bibel aufschlägt, dann wird man, wenn man so liest, überall die Liebe Gottes durchscheinen sehen. Anderen Menschen sind die Gebote Jesu und die Gebote Gottes besonders wichtig. Und überall, wo man die Bibel aufschlägt, werden die Gebote und die Anweisungen Jesu durchscheinen. Manchmal kommen wir bei derselben Bibelstelle zu ganz unterschiedlichen Bewertungen. Je nachdem, aus welcher Richtung ich komme. Und je nachdem, wo ich meinen Confirmation Bias habe. Das betrifft so viel, dass wir immer wieder schauen müssen, wie wir mit diesem Confirmation Bias umgehen. Und an manchen Stellen wird er gefährlich. Und ich kann euch das sagen, weil ich das vielfach erlebt habe. Wir sind ja als Gemeinde im Moment in einem Gemeindezukunftsprozess. Und wenn wir als Gemeinde miteinander unterwegs sind, dann gibt es, je nachdem, was mir wichtig ist, immer wieder Sachen an der Gemeinde auszusetzen. Keine Gemeinde ist perfekt. Das, was passiert beim Confirmation Bias, ist nur, dass sich das in eine sehr negative Richtung drehen kann. Wenn ich zum Beispiel, meine Herzenshaltung ist, überall muss Jesus drin vorkommen. Und das ist super. Das ist auch mein Anliegen. Aber ich erlebe es doch ganz häufig, dass Menschen anfangen, mit einer Gemeinde unzufrieden zu werden, weil ihre Einstellung, ihre Sichtweise für Gemeinde nicht vorkommt. Wenn ich jetzt anfange zu sagen, Jesus kommt in dieser Gemeinde nicht genug vor und das ist meine Grundhaltung, dann garantiere ich dir, wirst du überall an allen Stellen in der Gemeinde finden, dass Jesus nicht genug vorkommt. Du wirst dir diese Gemeinde angucken und du wirst sagen, an der Stelle kommt Jesus nicht vor und an der Stelle kommt Jesus nicht vor und an der Stelle kommt Jesus nicht vor und an der Stelle kommt Jesus nicht vor. Das kann man bei jedem Thema machen. Israel, an der Stelle wird Israel nicht genug beachtet, an der Stelle wird Israel nicht genug beachtet, an der Stelle wird Israel nicht genug geachtet. Hier werden die Gesetze, die Gebote Jesu nicht gehalten, an der Stelle, an der Stelle. Und je mehr du hinguckst, umso mehr Fehler wirst du finden. Umso mehr Unzulänglichkeit wirst du finden, weil jede Gemeinde, jede Gemeinschaft, jede Kirche, jeder Einzelne von uns hat diese Unzulänglichkeiten. Und das Traurige, was ich ganz häufig feststelle, ist, dass Menschen am Ende die Gemeinde verlassen, die Kirche Jesu verlassen, weil sie sich so daran kaputt gearbeitet haben, was alles in ihren Vorstellungen nicht richtig ist. Weil sie sich immer tiefer reingearbeitet haben, immer tiefer reingewühlt haben in das, was fehlt und nicht das, was schon da ist und was man gemeinsam erreichen kann. Das ist die sehr negative Seite des Confirmation Bias. Dass wir uns dann auch reinarbeiten und nicht nur das Positive entdecken und uns bestätigen lassen, sondern auch das Negative. Letztendgültig sind wir in diesen Confirmation Bias ein Stück weit gefangen als Menschen. Wir können da nichts gegen tun. So sind wir, jeder von uns. Auch ich als Pastor, ich bin davon nicht frei. Ich bin nicht objektiv in allen Dingen, sondern ich bin zutiefst subjektiv unterwegs. Und das gilt für das Bibellesen, das gilt für unsere Theologie, das gilt über die Bewertung von Entwicklung. Und besonders deutlich wird das in einer Gemeinde an einem Thema, und das ist häufig die Ethik. Die Ethik, also die Frage, was ist Sünde und tolerierbar und wie verstehen wir das? Und ich bin besonders dankbar über eine Rückmeldung aus der letzten Gemeindeversammlung, wo ein Gemeindemitglied zurückgefragt hat, aber geht es nicht darum, die Gebote zu halten, Jesu Gebote zu halten? Ist das nicht das, worum es uns in der Gemeinde geht? Und ich sage ja. Mein Herzensanliegen, mein ganzer Glaube basiert darauf, die Gebote von Jesus Christus zu halten, ihm nachzufolgen. Dafür brenne ich, das ist mein Leben, ich liebe das. Wenn wir aber darüber nachdenken, dass wir alle unter so einem Confirmation Bias liegen, wie kann uns das gelingen? Oder was bedeutet das auch nicht? Wie kann es denn gelingen, als Gemeinde miteinander unterwegs zu sein und nicht wie die Volksmenge zu sein, die auf der einen Seite Jesus zujubelt und auf der anderen Seite gleichzeitig schreit, kreuzige ihn. Ich möchte dazu eine zweite Geschichte reinholen in unseren Palmsonntag heute, die ich glaube, da ganz gut uns Hilfe geben kann, uns Anleitung geben kann. Es ist die Geschichte, wo Jesus mal wieder zeigen muss, dass er der Messias ist. Das musste er ja häufig zeigen, dass er der Messias ist. Viele haben das nicht geglaubt, viele haben ihn angeklagt. Und diesmal geht es um eine ganz konkrete ethische Frage. Und zwar zerren die Leute zu einem Gerichtsprozess. Eine Ehebrecherin soll der Prozess gemacht werden. Die Menschen, die diese Ehebrecherin erwischt haben, anscheinend sogar in flagranti, man weiß nicht, wo der Ehemann ist, aber die Frauen sind ja sowieso immer für alles schuld, also Ehefrau, soll gesteinigt werden. Und Jesus kommt hinzu und wird gefragt, was sollen wir tun? Die Menschen haben die Steine schon in der Hand. Und sie tun dabei nichts Falsches. Sie tun nach jüdischem Gesetz nichts Falsches. Sie halten sich an das Gebot Gottes. Denn Gott hat im Alten Testament in Levitikus gesagt, bricht eine Frau die Ehe, so soll sie gesteinigt werden. Das können wir gut oder schlecht bewerten. Aber das war das Gebot. Alle Menschen, die die Steine schon in der Hand haben, tun laut dem Gesetz, laut dem Gebot, nichts Falsches. Und sie erwarten von Jesus, dass er sagt, Leute, das ist Gottes Gebot. Auf geht's, steinigen. Finden wir grausam, aber das tut dem Gesetz, dem Gebot, dem Geschriebenen, das, was wir in der Bibel lesen können, tut es allein Gerechtigkeit. Sagt Jesus das? Nein. Sondern er stellt eine Rückfrage und er sagt, wer ohne Sünde von euch ist, der werfe den ersten Stein. Ganz wichtig ist, Jesus hebt das Gebot hier nicht auf. Er hält keinen theologischen Vortrag darüber, ist das Gebot gut oder ist das schlecht, ist es heute noch sinnvoll, macht das irgendwas mit uns? Nein, er hebt das Gebot nicht auf. Es ist Gottes Gebot. Er hebt es nicht auf, er sagt aber auch nicht, ist gut. Sondern er stellt eine Rückfrage und er stellt die Rückfrage, ihr wollt hier eine Sünderin steinigen. Sag mal, wie ist das eigentlich mit eurem eigenen Herzen? Guckt mal in euer eigenes Herz und die Frage ist, entdeckt ihr nicht auch etwas, wofür ihr Strafe verdient hättet? Was da hinten bei rauskommt, ist, dass alle die Steine fallen lassen und gehen. Nur die Ehebrecherin bleibt alleine mit Jesus. Alle gehen, nur die Ehebrecherin bleibt alleine mit Jesus. Und das, was jetzt passiert, ist nicht, dass Jesus sich einen Stein nimmt und sagt, dem Gesetz muss Genüge getan werden. Schön, dass alle anderen gegangen sind. Ich bin der Sohn Gottes, ich bin perfekt, ich habe keine Sünde. Also, die Frage tangiert mich nicht. Gebot halten, bupp. Das klingt witzig, aber das hätte er ja machen können. Das macht er nicht. Sondern er nimmt sich diese Ehebrecherin und er sagt, hat dich hier jemand verurteilt? Nee. Sie sind ja alle gegangen mit ihren eigenen Sünden. Dann verurteile ich dich auch nicht. Und damit spricht er ihr Vergebung zu. Und er ermahnt sie und sagt, du weißt doch, dass das nicht in Ordnung ist, was du tust. Geh hin, tu Buße und tu das nicht wieder. In dieser Geschichte passieren zwei Dinge. Die Gebote, auch die Gebote Jesu für uns heute, sind total relevant. Wir verstehen sie aber anders an vielerlei Stelle. Und das, worauf es dann ankommt, ist nicht, ob die Gebote richtig oder falsch sind, sondern es kommt auf unsere innere Haltung dazu an. Das Tragische an dieser Geschichte, finde ich, ist eigentlich nicht, dass das Gebot nicht zum Zug kommt, sondern dass aus dieser Geschichte mehr Menschen unvergeben rausgehen, als sie reingekommen sind. Denn die Menschen, über die Jesus gesagt hat, eure Erwartungen an mich erfülle ich jetzt nicht, die gehen am Ende. Und sie gehen mit ihrer Schuld, ohne Vergebung empfangen zu haben. Die Ehebrecherin, sie kommt als Befreite aus dieser Geschichte raus. Sie ist Jesus persönlich begegnet. Und sie hat Vergebung empfangen und auch eine sehr klare Ansprache. Das sagt das Gebot, tu es nicht wieder. Aber die, die am Anfang für Gerechtigkeit die Steine heben wollten, die erfahren keine Freiheit. Denn sie lassen die Steine fallen und sie gehen. Sie begegnen nicht Jesus Christus. Sie begegnen nicht dem Einzigen, der ihnen sagen kann, jetzt hast du für dich erkannt, deswegen hast du den Stein fallen lassen, du hast Sünde in deinem Leben. Bei mir ist Befreiung, bei mir ist Freiheit, bei mir ist Sündenvergebung. Sondern sie gehen mit ihrer Schuld alleine nach Hause. Und da bleiben sie. Alleine mit ihrer Schuld. Weil ihre Erwartungen an Jesus nicht erfüllt worden sind. Die Ehebrecherin ist danach frei. Alle anderen müssen mit ihrer Schuld leben, weil sie Jesus nicht als den Messias erkannt haben. Weil ihr Confirmation Bias so hoch war und ihr Trotz dagegen, ihn zu brechen, so hoch war, dass sie am Ende den verpasst haben, den sie eigentlich haben wollten. Und so ist es auch mit der Volksmenge. Sie jubeln zu, sie jubeln Jesus zu und sie wollen den Messias haben. Aber ihre Erwartung, ihre eigenen Anspruch daran, wer Jesus zu sein hat, ist so hoch, dass sie das, was sie sehnlichst erwarten, am Ende verpassen. Sie können sich nicht vorstellen, dass Jesus, der als König kommt, auf einem Esel geritten, so wie es das Alte Testament sagt, am Ende der König am Kreuz ist. Das können sie sich nicht vorstellen. Ihre Erwartungen sind nicht erfüllt werden und deswegen verdammen sie ihn. Sie können sich nicht vorstellen, dass sie persönlich geistliche Rettung brauchen, weswegen Jesus am Kreuz für alle Menschen gestorben ist. Sie verpassen damit nicht nur den Messias, sondern auch ihren persönlichen Retter. Sie scheitern an ihren Erwartungen und Vorstellungen über Jesus und wie er zu sein hat. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann geht es in erster Linie nicht um die Frage nach richtig und falsch für den anderen. Wenn wir in dieser Gemeinde unterwegs sind, dann geht es im Kern nicht um unsere Erwartungen und Vorstellungen, wie Gemeinde zu sein hat. Ich bin der Überzeugung, ich hätte tatsächlich dort mitgejubelt. Ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, ich bin auch so ein Typ, deswegen bin ich auch so ein Stadion-Typ beim Fußball. Ich mag das total gerne, so da zu stehen. Als wir in Berlin waren, bin ich extra zu Union Berlin ins Stadion gegangen, obwohl ich gar kein Union Berlin-Fan bin, einfach um da mal im Stadion zu sein und das mitzukriegen. Und ich habe für Union mitgejubelt, natürlich, obwohl ich St. Pauli-Fan bin. Weil man sich lässt sich einfach mitreißen. Wir hätten dort mitgejubelt. Und ich bin mir fast sicher, dass ich vielleicht auch den Stein erhoben hätte. Weil das steht so in den Geboten und ich möchte von Herzen Jesus nachfolgen. Ich möchte von Herzen das tun, was Gott will. Vielleicht, wahrscheinlich, hätte ich auch den Stein erhoben. Und wir tun das häufig, indem wir andere verurteilen und unsere persönlichen Maßstäbe an andere anlegen, weil wir ja die Erkenntnis über die Bibel und Jesus haben. Was ich lerne ist, in beiden Geschichten, dass am Ende nicht die Menschen die Sache regeln, sondern Jesus. Am Ende regelt Jesus die Sache. Er stirbt allein am Kreuz. Die Ehebrecherin ist allein bei Jesus. Und er regelt die Sache. Er regelt die Sache und ich muss es nicht regeln. Er geht seinen Weg mit jedem Einzelnen. Ich brauche meine Maßstäbe nicht an andere anzulegen, weil ich weiß, wenn diese Person mit Jesus unterwegs ist, wird Jesus regeln. Und zwar in beide Richtungen. Er wird Vergebung zusprechen und er wird der Sünde überführen. Das muss nicht ich tun, sondern es tut Jesus mit dieser Person. Ich brauche auch nicht, diese Gemeinde zu managen. Und ich brauche nicht, dieser Gemeinde immer zu sagen, was hier geht und was hier nicht geht. Jesus wird regeln, Leute. Jesus regelt das. Das, was ich kann, ist, was ich tun kann, ist, meine eigene Bedürftigkeit anerkennen. Ich kann Jesus begegnen. Ich kann erkennen, ich brauche Jesus. Ich kann die Bibel lesen und erkennen, Jesus, ich glaube, das willst du von mir, hilf es mir zu tun. Ich kann erkennen, dass ich den Retter brauche. Und das hilft mir zumindest ein Stück weit über meinen Confirmation Bias hinweg. Der große Paulus, der viel zu sagen hatte über Gemeinde, was gut und was schlecht ist, hat das mit voller Überzeugung gemacht. Aber er hat eine innere Haltung gehabt, die ich ganz entscheidend finde. Viele schimpfen ja über Paulus, viel zu ethisch, viel zu viele Regeln. Er sagt immer den Gemeinden, was die zu tun haben. Aber er hatte eine Grundregel für sich. Und die wünsche ich mir auch für mich und die wünsche ich mir für uns alle. Er schreibt, das ist gewisslich wahr und ein teurer, in Klammern der teuerste, das teuerste werte Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen. Halleluja. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen. Halleluja. Und das gilt besonders für dich. Nein. Er schreibt, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen. Und jetzt kommt die innere Haltung. Was sagt er? Unter denen ich der Erste bin. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Das ist die innere Haltung, die uns hilft, damit umzugehen, nicht nur Jesus zuzujubeln, sondern auch das Kreuz auszuhalten. Das ist die innere Haltung, die uns dabei hilft, voll, 100% Jesus nachzufolgen und seine Gebote zu halten, ohne den anderen dabei zu verlieren. Das erfordert von mir, dass ich mich Jesus aussetze. Dass ich nicht bin wie die anderen, die die Ehebrecherin steinigen wollten und Jesus sie der Sünde überführt und dann weggehen. Sondern dass ich mich dem aussetze. Dass ich darauf vertraue, dass Jesus Christus wirklich in die Welt gekommen ist, mich, der nicht perfekt ist, liebevoll, wie die Ehebrecherin, in die Arme zu nehmen und sagen, dir ist vergeben, aber jetzt mach das auch nicht wieder. Komm, lebe in Freiheit. Er wird vergeben und nicht verurteilen und er wird mit uns in diese Freiheit gehen. Dafür ist er gestorben, Karfreitag ist nahe, und dafür ist er auferstanden, damit wir frei werden, so wie die Ehebrecherin. Am Ende sind es nicht die, die von sich denken, gerecht zu sein, die frei werden. Nicht die, die Jesus zujubeln mit ihren eigenen Erwartungen, sondern die Menschen, die von sich selbst sagen, ich brauche Jesus Christus von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Es sind die Menschen, die Jesus als den Retter anerkennen und damit in Freiheit geführt werden. Am Ende stirbt Jesus alleine am Kreuz. Stopp! Er stirbt nicht ganz allein. Neben ihm hängt ein Verbrecher. Dieser Verbrecher, er ist nicht gerecht. Er fühlt sich nicht als überlegen den anderen, sondern er hängt mit Jesus da am Kreuz. Wir würden sagen, einer, der es im ganzen Leben nicht erkannt hat. Bezeichnend, dass dieser Verbrecher sagt, Jesus, ich brauche dich. Und Jesus zu ihm sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Liebe Gemeinde, Palmsonntag heute, die Menge jubelt Jesus zu. Für uns, um in die Karwoche zu starten, Freitag ist Karfreitag, ein Wort der Demut und vielleicht auch ein Wort der Umkehr. Dass wir unser Herz bewegen lassen zu Jesus Christus hin, unseren Retter und Erlöser. Also, lass dich bewegen, du gerechtfertigter Sünder. Amen.